Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Amok-Podcast-Reihe Gedankenwelt der Rosenkreuzer. Hier möchten wir Ihnen regelmäßig interessante Auszüge aus rosenkreuzerischer Literatur vorstellen. Die meisten der vorgestellten Bücher sind über den Buchhandel zu beziehen. Aus dem Buch Wohnungen der Seele von Harvey Spencer Lewis hören Sie heute das Kapitel Nummer 9 mit dem Titel Karma und Vervollkommnung.
Der Mensch wird bei seinem Bestreben nach Vervollkommnung nicht entmutigt oder verzagt, wenn er aus der Erfahrung lernt, dass es gewisse unabänderliche Gesetze gibt, die allgemein gültig sind. In seiner Entschlossenheit, die Höhen seiner Bestrebungen zu erreichen, wird er auch dadurch nicht gebremst, dass er entdeckt, dass diese unveränderlichen Gesetze unpersönlich und unparteiisch sind. Dass diese Gesetze alle Kinder Gottes betreffen, ja selbst alle Arten von lebenden Dingen, ohne Rücksicht auf elterliches Erbe, gesellschaftlichen Rang, finanzielles Vermögen oder Gottes Bestimmung, lässt den Menschen darin ein Prinzip wirklicher Gerechtigkeit erkennen. Die Mystiker sagen, dass es das fortwährende Kundtun der unveränderlichen Naturgesetze ist, was das Bestehen eines unendlichen Geistes und einer allmächtigen Kraft, die von Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit belebt ist, beweist. Fraglos hat der sichtbare Beweis vom Wirken dieser unveränderlichen Gesetze zu allen Zeiten den Glauben von Millionen von Menschen aufrechterhalten und gestützt, dass eine unbeirrbare, gerechte und unendliche Intelligenz vorhanden ist, die das Weltall beherrscht. Diese Glaubensbejahung oder sogar Überzeugung ist es gewesen, welche die Welt vor Selbstverdammung und Selbstvernichtung bewahrt hat. Und es ist die gleiche Überzeugung, die durch Beweis und Augenschein und jede Art von Versuchsergebnissen ständig immer mehr aufgeklärt für die weltweite Herausforderung der Wahrheit gewisser theologischer Lehren verantwortlich ist. Der Mensch wird in seinem Denken und Leben tatsächlich immer mehr religiös und weniger theologisch. Dies wirkt sich auf einige Kirchen nachteilig aus, ist aber für die Herrschaft Gottes erfreulich. Welches sind die grundlegenden, unveränderlichen Gesetze? Erstens sind Materie und Energie unzerstörbar. Feuer, Zerfall, der Wille des Menschen und der Ratschluss Gottes können die Erscheinungsform und die Art der Materie verändern, umändern oder umwandeln, aber nichts kann ihren wesentlichen Bestand zerstören. Die Energie, das grundlegende, universelle Wesen aller Macht, kann in ihrer Wirkung und Erscheinungsform ausgerichtet oder umgeleitet werden. Sie kann jedoch in keiner Weise zerstört, aber auch nicht neu geschaffen werden. Sie hat immer bestanden und wird immerzu weiter bestehen. Der Mensch hat das Prinzip der Unveränderlichkeit so gut zu begreifen gelernt, dass er erkennt, dass nicht einmal der Meister, der diese unveränderlichen Gesetze ursprünglich durch das Wort, den Logos, geschaffen, verfügt und in Gang gebracht hat, sie außer Kraft setzen, abändern oder abschaffen kann. Ein einziger Zwischenfall von Unterbrechung, eine einzige Erscheinung der Abänderung würde diese Gesetze ihrer universalen Gerechtigkeit berauben. Aber weder die Geschichte noch die Überlieferung verzeichnen ein einziges authentisches Beispiel der Änderung auch nur eines unwichtigsten Naturgesetzes. Welch wunderbarer Plan am Anfang. Wie wundervoll ist das System, die Ordnung und die Gleichheit vor dem Recht. Wie unsere Hoffnungen steigen und unsere Furcht verblasst in Kenntnis der erhabenen Gerechtigkeit für alle, der Gerechtigkeit gegenüber allem, was je erschaffen wurde, und für alles Lebende. Wahrlich, Gott war seit Anfang gerecht und treu. Warum sollten wir daran zweifeln, dass Gott immer noch gerecht ist? Ein anderes unveränderliches Gesetz ist, dass wir das ernten werden, was wir säen. Die Bereitschaft seitens jeder lebenden Zelle, ihre Eigenart plus einem gewissen Quantum Fortschritt in ihrer Evolution wieder hervorzubringen. Entgegen der Veränderung Einzelner, entgegen der eigensinnigen Einmischung seitens des Menschen und entgegen dem Einfluss der Umwelt und beziehungsloser Naturkräfte, ist es die Absicht jedes lebenden Wesens, dem Vorbild treu zu bleiben und sogar zu diesem Vorbild sich zurückzuwandeln, wenn es eine Zeit lang dazu gezwungen wurde, ungerechtfertigte Änderungen hinzunehmen. Als begleitendes Prinzip haben wir das, was allgemein als Kompensationsgesetz, als Gesetz des Ausgleichs bekannt ist oder als Karma, wie es die Mystiker aller Zeiten bezeichnet haben. Das Werk des verstorbenen Luther Burbank war nur aufgrund der unveränderlichen Naturgesetze möglich. Durch fortgesetztes Vermischen der natürlichen Bausteine in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Aufbaus, der Synthese, hat der Mensch eine Fülle von Beweisen für das Gesetz geerntet. Wenn auch nur ein einziger Mensch in irgendeinem Teil der Welt einmal eine Orange aus dem Samen einer Wassermelone ernten könnte, wäre unser Glaube an das gesamte Lebensschema zerschmettert, sagte vor etwa 40 Jahren ein bedeutender Geistlicher in England. Wenn der Mensch ein einziges Beispiel finden sollte, wo das Kompensationsgesetz oder der automatische Ausgleich im normalen Ablauf der Natur nicht wirksam wäre, dann wäre er berechtigt, jeden Glauben an die unendliche Weisheit des universalen Geistes zu verlieren. Ein Philosoph der Antike, der ein wirklicher Mystiker war, drückte das größte Prinzip der Schöpfung dadurch aus, dass er sagte, dass alle Dinge im Fluss sind. Zu jeder Stunde eines jeden Tages wird jedes materielle Ding etwas anderes. Dies ist das Gesetz der Veränderung, der Bewegung, des Lebens. Im gesamten Weltall gibt es heute nichts, was in seinem Vorhandensein völlig neu ist. Seit dem Anbeginn, als das Wort alle vorhandenen Dinge schuf, ist nichts mehr erschaffen worden. Wie wir aber auch gesagt haben, ist seitdem nichts zerstört worden und wird nie etwas zerstört werden. Alles ist unaufhörliche, fortschreitende Veränderung. Dies ist das wahre Evolutionsgesetz. Die Mystik weiß, dass der Mensch als Gattung stets in der Evolution, in der Entfaltung gewesen ist und noch ist, nicht aus einer niederen Gattung hervorgehend, sondern von einer geringeren zu einer höheren Stufe der Vollkommenheit sich entwickelnd. Im Anfang war das Wort, und das Wort ward Fleisch. Und der Mensch als Gattung wurde zusammen mit allen anderen lebenden Geschöpfen, die ihm in einigen Merkmalen ähnlich sind, erdacht und erschaffen. Der primitive Mensch war jedoch so weit jenseits vom Affen, wie der heutige Mensch über die primitiven Vorfahren seines Urbildes hinausgewachsen ist. Er hat sich schneller als alle anderen Gattungen des Tierreichs entfaltet, weil er mit Begabungen ausgestattet ist, die andere Geschöpfe nicht besitzen. Alles, was wie Schöpfung aussieht, ist Umschöpfung, Evolution, Veränderung. Alles, was nach Zerstörung aussieht, ist nur eine Phase im Prozess der aufbauenden Veränderung. Es ist ebenfalls Evolution. Deshalb ist alles, was leichtsinnigerweise als Schöpfung oder Vernichtung bezeichnet wird, in Wirklichkeit Wandlung. Das, was als neu angesehen wird, ist nur alte Materie, alter Gedanke, alter Geist, altes Leben, alter Hass, altes Übel, alte Irrtümer, aber in neuer Form, Neugeburt der Erscheinung. Es gibt keine Widersprüche in den Naturgesetzen. Harmonie, Ebenmaß sind die Wirkkräfte, die alle Widersprüche zu einem Gesetz zusammenbinden, dem Gesetz der Evolution. Da es keine Zerstörung von Materie, von Kraft oder von einem Prinzip gibt, aber auch keine Neuschöpfung von etwas, was nicht von allem Anbeginn an schon existiert hat, ist alles ewig und unsterblich. Aus diesem Grund sind auch der Körper des Menschen mit seinen Elementen, die Lebenskraft mit ihrem Wesen und die Menschenseele mit ihrem Bewusstsein ewig und unsterblich. Es muss ein Evolutionsgesetz, ein Gesetz der Wandlung, neue Formen des Geistes, des Charakters, der Persönlichkeit und der Seele des Menschen genauso geben, wie ein solches Gesetz für den physischen Körper des Menschen besteht. Übereinstimmend mit den stufenweisen, fortschrittlichen Entwicklungen des physischen Körpers des Menschen während der vergangenen Zeitalter fand auch die fortschreitende Entfaltung der Seele des Menschen statt. Die Seele im Menschen, oder man nenne es Geist, Persönlichkeit oder Charakter, ist die Blüte der Schöpfung Gottes, der Gipfel aller Güter der Natur. Es ist undenkbar, dass die Natur dem kleinsten Stückchen unbewussten Staubes Unsterblichkeit und außerdem die Möglichkeit, sich zu entfalten, schenken soll, dies aber der Seele des Menschen verweigern würde. Wir haben zu verstehen gegeben, dass die Seele im Menschen eng mit seiner Persönlichkeit verknüpft ist und dass sie bewussten Geist besitzt. Es gibt einen triftigen Grund für den Beweis der Behauptung, dass der Mensch ein duales, ein zwiefaches Wesen ist. Ohne auch nur im Geringsten irgendeine der alten oder der modernen Philosophien heranzuziehen, können wir mit einfachen Worten sagen, dass der Mensch als empfindendes Wesen ein physisches Wesen ist, in welchem sich eine Persönlichkeit, eine Individualität oder ein bestimmter Charakter Ausdruck verschafft. Im Wesentlichen ist der Mensch teils körperlich und teils nicht körperlich, teils materiell und teils immateriell. In dieser Dualität, in dieser Zwiefältigkeit spüren wir eine Einheit von verschiedenen Wesen. Dass wir berechtigt sind, die Persönlichkeit oder die Seele des Menschen als ein spirituelles Wesen innerhalb des physischen Körpers anzusehen, wird durch viele allgemeine Erlebnisse verdeutlicht, ganz abgesehen von den Prinzipien, wie sie durch die Psychologie erklärt werden. Aus den Erlebnissen, die gewöhnlich als Träume bezeichnet werden, wird zumindest offenbar, dass der Mensch sich seines Daseins und der Welt bewusst sein kann, ohne dass seitens seines wachen Bewusstseins irgendeine Tätigkeit ausgeübt wird. Auf welche Weise wir auch immer Träume analysieren und daraus folgern, dass sie das Ergebnis der Rastlosigkeit seitens des Gehirns oder des Geistes sind, Tatsache bleibt, dass das Bewusstsein des Selbst im Traum nicht dasselbe ist wie während unseres normalen Wachzustandes, weder im Ausmaß noch in der Wesensart. Andererseits gibt es jene Zustände, wo dieses Bewusstsein des Selbst schläft oder ruht, während der physische Körper aktiv ist und seine Tätigkeit mehr als normal ausübt, so zum Beispiel bei Anwendung von Chloroform oder Äther zur Betäubung des Bewusstseins, indes der Körper bei Behandlung, Eingriff oder Untersuchung tätig bleibt. Da gibt es jene sehr umfangreiche Gattung häufiger Erlebnisse, dass das Bewusstsein von jemandem bei tiefer Meditation den physischen Körper zu verlassen scheint und als empfindendes Wesen in den Raum hinaustritt und in Sphären verweilt, die weit entfernt sind vom Aufenthalt des physischen Körpers. Zu solchen Zeiten gibt es stets die deutliche Empfindung einer Trennung zwischen dem Materiellen und dem Immateriellen Selbst. Was ist dieses innere Selbst? Die Theologie antwortet mit die Seele. Die Philosophie antwortet und sagt das Selbstbewusstsein. Die Mystik sagt mit stets größerer Bedachtsamkeit und Genauigkeit, es ist die Persönlichkeit, das Ego. Die Persönlichkeit oder das Ego ist das Bewusstsein des spirituellen Körpers, der Seele. Sie ist jener Teil des dualen Menschen, der sich in gleicher Weise entfaltet hat, wie sich der physische Körper fortentwickelt hat. Genauso wie der physische Körper allmählich eine aufrechtere Haltung, eine ausgeglichenere Erscheinung und verfeinerte Formen erworben hat, so hat sich auch die Persönlichkeit oder das Bewusstsein der Seele zu einem umfassenderen Wissen, einer genaueren Kenntnis ihrer selbst und einer idealistischeren Verwirklichung des Leitbildes ihres Lebenszwecks fortentwickelt. Diese Entwicklung des Bewusstseins der Persönlichkeit im Menschen wird in angemessener Weise persönliche Evolution genannt. Der Zweck einer solchen Fortentwicklung ist der Aufbau eines Charakters. Jedes ethische und moralische System der Vergangenheit und der Gegenwart hat den Aufbau oder die Vervollkommnung des Charakters zum Ziel gehabt. Selbst die allerersten Stufen einer einfachen Erziehung tragen wesentlich zur, ob guten oder schlechten, Formung von Charakter bei. Die Griechen übernahmen ein neuerdings wieder eingeführtes System zur vorgeburtlichen Charakterformung mit Hilfe der vor der Geburt wirkenden Einflüsse seitens der Mutter. Zweifellos übt die Erziehung den ausgeprägtesten Einfluss auf den Charakter aus, während Religion, ethische und moralische Leitgedanken und Glaubenslehren das Element einer Veredelung beisteuern. Der Wunsch jedes fortschrittlichen, denkenden Wesens ist es, den Charakter auf einen Grad von Adel und Vollkommenheit hin zu entwickeln, der nicht nur ein persönlicher Aktivposten ist und die Gewähr für sehr bestimmte Dividenden bietet, sondern auch für die Familie, für die Gemeinde und für das Volk einen Aktivposten darstellt. Wir wissen, dass Charakter in engem Zusammenhang mit Erlösung steht. Durch die Entwicklung des Charakters entwickelt der Mensch sich selbst und ermittelt seine in ihm ruhenden Fähigkeiten, indem er die rauen Grate seines Wesens abrundet. In diesem Sinne ist es wahr, dass die Evolution des Charakters eine Annäherung an die Erlösung aus Fehlern, Sünde und Schmach mit sich bringt. Charakter ist Schicksal. Gewiss, denn so wie wir unseren Charakter im Jetzt bilden, so bauen wir an unserem Schicksal für die Zukunft. Die Eindringlichkeit der Wahrheit dieser Feststellung erfordert keine weitere Erläuterung. Jede Lebenserfahrung, jeder bewusst erfasste Zufall und vieler Zufälle werden wir uns nicht bewusst, trägt ein wenig zur Umschmelzung unserer Persönlichkeit bei. Wir sind nicht nur jetzt das, was wir denken, sondern wir werden auch das werden, was aus unserem Denken resultiert. Wir ernten täglich und stündlich so, wie wir gesät haben. Jeder Tag wird aus uns gemütsmäßig, geistig und körperlich das machen, was wir aus uns selbst gemacht haben. Deshalb schälen wir ständig unsere eigene Erlösung oder Verdammnis selbst heraus, unabhängig von den zarten Einflüssen, von Vererbung und unabhängig von irgendeiner Vorherbestimmung des Lebensweges. Der Mensch besitzt die Macht, frei zu wählen. Freiheit des Willens ist ein grundlegender Faktor seines hochentwickelten, entfalteten Bewusstseins. Aber so wie er frei wählt, so auch muss er es über sich ergehen lassen. Die Verantwortung trägt er allein. So wie er sät, so muss er ernten. So wie er Schuldigkeiten eingeht, so muss er auch dafür bezahlen, kompensieren. Was er fordert, muss er auch begleichen. Das Leben des Menschen ist ein nicht endender Kampf zwischen innerem Drang und Entscheidung. Kosmische, göttliche Eingebung seitens des Bewusstseins in ihm wetteifern mit weltlichen, materiellen Versuchungen von draußen. Der Mensch wird durch Begierde angetrieben. Er trifft frei die Entscheidung und empfängt, was er dadurch veranlasst. Solcher Art ist das Prinzip, das wahre Gesetz des Fatalismus. Die Verantwortung beruht nicht auf irgendeinem blinden Gesetz von chemischer Aktion und Reaktion, noch liegt sie bei einem eifersüchtigen, rachsüchtigen Gott. Der Mensch kann für die Folgen seiner Entscheidungen blind sein und mag gegenüber dem wahren Wesen der Begierde, die Entscheidung erheischt, die Augen verschließen. Die veränderlichen Gesetze sehen als Ergebnis jeder Entscheidung, jedes Tuns, eine unmittelbare Folge vor. So wie der Mensch wählt oder sät, so soll er ernten und begleichen. Dies ist das Kompensationsgesetz, das Gesetz des Ausgleichs. Gemäß diesem Gesetz fördert die Natur auf jedem Gebiet ihrer Offenbarung Gerechtigkeit, Ausgleich und Entschädigung. Das Kundtun des Kompensationsgesetzes bildet die Hochschule der Erfahrungen. In dieser Schule hat der Mensch seine Macht und ihre Grenzen erfahren, seine Schwächen und Stärken und seine Überlegenheit gegenüber allen anderen lebenden Geschöpfen. Von der Kindheit an bis ins hohe Alter macht der Mensch die Erfahrung, dass seine bösen Taten im Wesentlichen eine Sünde gegen sein eigenes Fortschreiten sind, für die er leiden oder bezahlen muss. Er lernt auch, dass seine edlen Taten, ein selbstloses Tun und idealistische Gedanken eine ausgewogene Belohnung erhalten. Jede Erfahrung mit dem Kompensationsgesetz trägt zur Ausprägung seiner Lebensbejahung, seiner Verhaltensweise, seiner Denkweise bei. Das Gedächtnis für jedes Erlebnis, jede Belehrung bleibt als Baustein für den Aufbau des Charakters, der gebildet werden soll, bestehen. Die Persönlichkeit oder der Charakter ist dadurch von Kindheit an während jeder Stunde des bewussten Daseins in der Entfaltung. So ist die Seele im Menschen, der unsterbliche Teil seines dualen Seins, das Bewusstsein des Selbst, ein sich entfaltendes Wesen, welchem die Mystik den Namen Persönlichkeit oder Selbst gegeben hat. Und wegen ihrer wahren Natur Wegen ihrer Verbundenheit mit dem unsterblichen Teil ihres Wesens ist die Persönlichkeit von spiritueller, ewiger, unsterblicher Seinshaftigkeit. Die nachfolgenden Feststellungen werden nicht als Teilelemente einer bloßen Lehre, sondern als wesentliche Bestandteile oder sich darauf beziehende Phasen eines Gesetzes dargeboten. Dass die Reinkarnation als Lehre eine befriedigende Erklärung für das Leben und seine Prüfungen, Trübsale und Wiedergutmachungen gewährt, geht aus der Tatsache hervor, dass sie keine andere grundsätzliche Voraussetzung erforderlich macht, als schon alle christlichen und fast alle anderen Formen religiöser Glaubensbekenntnisse die Unsterblichkeit der Seele. Andererseits erfordert sie nicht die Unterwerfung unter ein Glaubensbekenntnis, unter irgendein Prinzip von Fatalismus, Vorherbestimmung oder Vergeltung, wie sie Kraft eines nicht erkennbaren materiellen Waltens oder eines rachsüchtigen Gottes wirken sollen. Die Reinkarnationslehre schiebt auch nicht die Verantwortung für unser Schicksal vom irdischen Atom auf eine himmlische Gottheit, sondern lässt ihre Auswirkung ganz allein auf dem Individuum beruhen. Wir wollen deshalb sehen, was die grundlegende Voraussetzung, auf die wir uns zuvor berufen haben, bedeutet. Die Seele mit ihrem Bewusstsein oder ihrer Persönlichkeit ist unsterblich. Dies ist die Voraussetzung und die Behauptung aller christlichen Lehren und praktisch aller anderen Religionen. Die Mystik behauptet, dass, falls die Seele des Menschen ein Etwas wäre, das völlig neu erschaffen und zum ersten Mal beim Eintritt in einen physischen Körper ins Dasein gerufen würde, diese Seele dann zu bestehen aufhören müsste, wenn jener Wechsel eines dualen Daseins, der Tod oder Transition genannt wird, eintritt. Denn wenn die Seele des Menschen nach dem Tode unsterblich ist, muss sie es auch vor der Geburt schon gewesen sein. Die unveränderlichen Gesetze der Natur beweisen uns, dass es mit dem gesamten Schema der Natur unvereinbar ist, anzunehmen, vorauszusetzen oder zu glauben, dass die Seele, welche in einem neuen Körper eintritt, eine ewige, unsterbliche Wesenheit sei, die zum ersten Mal für jeden Körper erschaffen wurde, aber danach in alle Ewigkeit weiterlebt. Der Gedanke, dass die Seele, erst nachdem sie den physischen Körper verlässt, unsterblich sei, ist, wenn überhaupt wahr, nur eine halbe Wahrheit. Das, was unsterblich ist, ist und war seit jeher unsterblich. Die Unsterblichkeit ist keine Kraft und keine Eigenschaft, die plötzlich ins Dasein beordert werden kann und die dann einem Ding hinzugefügt, diesem eine unbestimmte Zeit lang dienlich ist. Falls es die Unsterblichkeit überhaupt gibt, dann muss es sie schon ewig gegeben haben. Ferner, falls die Seele im Menschen eine Gabe oder eine Begabung durch das kosmische oder unendliche Bewusstsein oder Gottes ist, so muss sie von der Wesensart oder Natur des unendlichen Gottes sein, ewiglich unsterblich. Sie muss am Anfang bestanden haben und wird in alle Ewigkeit bestehen. Es kann keine periodische Erschaffung neuer Teile oder Segmente des göttlichen Bewusstseins geben. Ein solcher Gedanke ist so unvereinbar mit allen anderen Naturgesetzen, dass seine Beteuerung jedem wirklichen Denken widerstrebt. Unsere einzige Schlussfolgerung muss sein, dass die Seele des Menschen mit ihrem Bewusstsein das Selbst der Persönlichkeit schon vorher bestanden hat, dass sie unsterblich und ewig ist. Sie war immer schon da, aber durchläuft den allumfassenden Vorgang der Wandlung. Wie wir gesehen haben, hat der physische Körper des Menschen seinen gegenwärtigen Grad der Vollkommenheit in Erscheinung, Form, Wesensart und Wirkungsweise in fortschreitenden Zyklen der Entfaltung erreicht. Gewisse Menschengruppen mit einem besonderen Vorzug von Umwelt und Erfahrung haben aus diesen Zyklen der physischen Entfaltung mehr Nutzen ziehen können als andere. Bei allen direkten Familienlinien des Aufstieges sehen wir, dass jede Generation, jeder Zyklus der physischen Wiedergeburt des Körpers die Auswirkung der physischen Entfaltung zeigt. Falls keine schlechte Saat gesät worden ist, die geerntet werden muss. Und mit diesen Zyklen der Entfaltung übereinstimmend, mit Perioden der Wiedergeburt in aufsteigender Richtung, entfaltet sich auch die Seele in Daseinszyklen in einer aufsteigenden Linie. Gleicherweise zeigt die Seele des Menschen in jedem Dasein, bei jeder Reinkarnation in einem leiblichen Körper, die Wirkung einer Entfaltung, einer Evolution im Geist und der Vernunft, soweit dies unter den gegebenen Umständen möglich ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Podcasts abonnieren. Besuchen Sie uns auch in den Social Media unter Amorg die Rosenkreuzer oder auf unserer Homepage amorg.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, schreiben Sie uns an info@amorg.de.